Deshalb viertens, Jesus geht dorthin, wo er hergekommen ist. An dieser Stelle schließt sich ein Kreis, der an den Anfang seines Wirkens führt. Nicht nur dieses letzte Wort hat Jesus gesprochen, der irdische Jesus hat auch ein erstes Wort gesprochen, was mit diesem letzten Wort in Verbindung steht. Beide Worte bilden den Rahmen für seine Sendung. Ich frage einfach mal in die Runde hinein, weiß jemand von Ihnen zufällig, was Jesus im Lukas-Evangelium als erstes Wort sagt? Das ist eine schwere Frage und ich verzeihe Ihnen sofort, wenn Sie das nicht wissen. Ich hätte es wahrscheinlich in dieser Situation auch nicht gewusst. Ich konnte es nachschauen. Der zwölfjährige Jesus im Tempel, das ist schon mal toll, wenn jemand weiß, dort hat er sein erstes Wort gesprochen, was Lukas überliefert. Ja, ich sage es Ihnen, sein erstes Wort galt seinen irdischen Eltern, als er damals 12 Jahre alt mit den Theologen und Priestern die Schrift auslegte. Die Eltern hatten ihn gesucht, haben ihm Vorwürfe gemacht. Und Jesus fragt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Wisst ihr nicht, wo ich herkomme? Ich gehöre nicht euch, nicht meinen irdischen Eltern. Ich gehöre dem Vater, ich gehöre dem Wort, ich gehöre dem Gottesdienst, ich gehöre einer anderen Welt und ich werde irgendwann wieder dorthin zurückkehren in diese andere Welt. Dort gibt es keine Zeit, die ein Gespräch begrenzt und es gibt auch keinen Ort, wo man mich suchen müsste. Das sagt der Zwölfjährige. Im Tempel. Dort gehöre ich hin. Das war der Anfang. Und hier am Kreuz erhält sich dieser Anfang. In die Hände des Vaters kehrt Jesus zurück. Lassen wir mal die Frage beiseite, wie sich das Ganze mit dem Todsein verträgt. Denn alles, was wir hier erleben und hören, ist immer nur in Gegensätzen zu denken. Man muss gegensätzliches denken können, um den Kern, um die Wahrheit zu erfassen, auch hier. Ja, Jesus starb am Kreuz und er war tot, aber zugleich war er beim Vater, dort, wo er von Anfang an hingehörte. Wieder eine kurze Nebenbemerkung, die wird manche von Ihnen aber interessieren. Die Kirchenväter haben diese schwierige Frage, ob Jesus, der sein Leben, seinen Geist in die Hände des Vaters gibt, auch tot war. Sie haben sie zu lösen versucht mit einer anderen Bibelstelle. Und dieser Gedanke ist in unser Glaubensbekenntnis eingegangen. Jesus wurde gekreuzigt, gestorben, begraben, er war tot und zugleich, aber nicht im zeitlichen Sinne zugleich, ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes, wird vom Vater sozusagen dorthin geschickt, um den Verstorbenen das Evangelium zu bringen. Jesus stirbt am Tod, den qualvollen Tod. Jesus stirbt am Kreuz, den qualvollen Tod eines Verbrechers. Jesus geht zugleich dorthin, wo er auch seinen Mitgekreuzigten mitnehmen wird, ins Paradies, in Gottes lebendige Welt. Und diesen scheinbaren Widerspruch, den möchte ich gerne noch ein wenig näher beleuchten. Ich sage fünftens, Gott selbst ist in Jesus, er ist im Gekreuzigten. Viele Zeitgenossen haben ja ihre Probleme mit dem Kreuz Jesu. Und es gibt auch Christen, die sich fragen, was das soll und ob man wirklich das Leiden und das Sterben des Gottessohnes so betonen muss. Und sie sagen dann, ja, das Verhalten, das war ja sicherlich vorbildlich, aber hat die Kirche aus dem Kreuz nicht einen Kult gemacht, um Menschen klein zu halten und um die eigene Macht der Kirche zu stärken? Hat die Kirche nicht aus dem Leiden einen Kult gemacht, um Menschen niedrig zu halten, um sie zur Demut zu erziehen oder zu einer unpolitischen Haltung? Wenn ihr leidet, wenn ihr duldet, hat die Kirche nicht dann immer gesagt, dann ist Gott euch ganz nahe, aber wehe, ihr wehrt euch dagegen? Ich sage auf diese Fragen, ganz sicher hat es Missbrauch gegeben, auch einen Missbrauch des Kreuzesgedankens in dieser Richtung. Aber der Glaube an den Opfertod Jesu ist unverzichtbar. Er ist die Mitte und der Ankerpunkt der christlichen Heilsgeschichte. Und ich möchte zwei Gründe dafür nennen. Einer dieser Gründe ist logisch, gut nachvollziehbar, der andere ist schwierig zu denken. Beide gehören zusammen. Warum musste Jesus sterben? Der eine Grund, die Umwelt Jesu, vor allen Dingen die führenden Kreise Israels, sie erlebten Jesus als Bedrohung. Seine Botschaft, sein Handeln, das war wie ein Virus, das in den Blutkreislauf eindringt und das Herz zerstört. So wurde Jesus wahrgenommen. Das Herz des Judentums, das ist die Tora, das ist der offenbare Wille Jahwes. Und nun musste das Immunsystem alles aufbieten, um diese lebensgefährliche Infektion zu bekämpfen und auszuschalten. Die Lehre Jesu, sein Anspruch, sein machtvolles Tun, das war dieser hochansteckende Virus, das die alten Ordnungen so in Frage stellte. Und deshalb musste er vernichtet werden. Die Ordnung musste wiederhergestellt werden. Das ist klar und verständlich. Der zweite Grund ist schwieriger. Es ist nämlich so, dass Gott aus der Sicht des Neuen Testaments dieses menschlich erklärbare Geschehen in seine Hand nimmt. Und das ist die schwierige Antwort. Gott selbst lenkt den Weg seines Sohnes zum Kreuz hin. Man könnte auch sagen, Gott greift nicht ein, er lässt es geschehen. Er lässt es zu, dass sein geliebtes Kind als so ein Störenfried, als ein Schädling ausgemerzt wird. Und noch schwieriger ist die Vorstellung, dass Gott selbst in Jesus, in seinem Sohn, diesen Weg mitgeht, mitleidet, mitstirbt. Ich sagte eben, manche Aussagen kann man nur in Gegensätzen begreifen. Gott bleibt am Kreuz, und das ist unser Wort heute Abend, Vater, in deine Hände meinen Geist. Gott bleibt am Kreuz ein Gegenüber von Jesus. Er ist auch ein Vater, der schweigt, das haben wir an einem Abend gehört, während das Kind nach ihm ruft. Warum hast du mich verlassen? Aber zugleich sagen eben die Texte, das Kind ist nicht verlassen. Der Vater ist ganz nah. Und deshalb kann Jesus dem Vater in unfassbarer Geborgenheit vertrauen. Der Vater ist als Gegenüber des Sohnes am Kreuz dabei. Er führt den Sohn ans Kreuz, der sich doch selber auch dazu entschieden hat. Er lässt ihn bitterste Not spüren und ist ihm zugleich tröstend ganz nah. Ganz nah. So nahe ist der Vater dem Sohn, dass man nun auch noch sagen muss, Gott selbst stirbt in Jesus den Kreuzestod. Paulus bringt das auf den Punkt. Er sagt, Gott war in Christus, Gott war im Kreuz und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und das muss man zusammenhalten. Es sind drei Dinge, die einander widerstreben und doch zusammengehören. Gott ist am Kreuz der Verborgene, der sich dem Sohn entzieht. Das Kreuz markiert eine Gottesferne. Aber nicht nur. Gott ist auch der treu sorgende Vater, der den sterbenden Sohn tröstet und in Empfang nimmt. Größte Nähe zu Gott. Aber auch das nicht nur, sondern Gott selbst leidet und stirbt im Gekreuzigten, obwohl er gar nicht sterben kann. Gott, sagt die Bibel, kam in sein Eigentum. Der Schöpfer kam in Jesus, in die von ihm geschaffene Welt. Und was geschah? Sie wissen es. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mehr noch, sie warfen ihn hinaus, sie töteten ihn. Und Gott verzichtet auf alle Möglichkeiten, sich zu wehren. Diese drei Gedanken, die so einander widerstreben, zusammenhalten, um das Kreuz zu verstehen. Gott ganz fern, Gott ganz nah, Gott selbst in Jesus. Für mich heißt das, dass Gottes Größe, seine Macht sich am Kreuz zeigt, und zwar in dieser Ohnmacht Jesu. Gottes Macht erweist sich darin, dass er auf die Durchsetzung dieser Macht verzichtet, dass er aus Liebe zu mir und zu euch sich töten lässt, dass er zum Opfer seiner eigenen Gerechtigkeit wird. Gott wird zum Opfer seiner eigenen Gerechtigkeit. Gott ist heilig. Das heißt, er muss die Sünde strafen und vernichten. Aber um mich, um den Sünder zu schonen, straft und vernichtet er den Sohn und damit auch in gewisser Weise sich selber. Wenn Sie so wollen, könnte man sagen, das ist ein Schachzug. Ein Schachzug, der das Böse ins Leere laufen lässt. Die Bosheit und den Terror und den Verrat. Es läuft ins Leere. Es bewirkt genau das Gegenteil von dem, was es bewirken wollte. Der allmächtige Gott macht diesen Hass, macht diese Bosheit zum Gefäß seiner Liebe. Er schlägt nicht zurück. Er zerbricht das Prinzip der Gegenwehr und rettet dadurch euer Leben, mein Leben. Er öffnet dadurch das Paradies. Der Gekreuzigte ist wirklich der Einzige, der Macht hat. Der Einzige, der wirklich etwas bewegen und verändern kann, in den ganz großen Dingen, aber eben auch in dir, in deinem Dasein, in deinen und meinen Ausweglosigkeiten. Gott selbst ist im Kreuz. Und zum Abschluss der Friede. Friede, den die Welt nicht kennt. Ich weiß nicht, ob Sie gerne Musik hören. Bachs Matthäus-Passion. Nachdem Jesus gestorben ist am Kreuz, wird eine Arie, ein Arioso gesungen von einer Bassstimme. Und für mich gibt es nichts auf dieser Welt, was diesen Gedanken des Friedens besser zum Ausdruck bringen könnte. Am Abend, als es stille war. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, in den kommenden Tagen mal diese Stelle zu hören, dem nachzuspüren, Friede, den die Welt nicht kennt. Liebe Zuhörende, die Macht Gottes, sagte ich, steckt in der Ohnmacht des Kreuzes. Und ich denke, wer Jesus nachfolgt, wird auch an dieser Ohnmacht teilhaben und manchmal darunter leiden und sagen, ich bin am Ende, ich kann nichts mehr tun, ich habe keine Antwort auf diese Frage meines Lebens. Aber ich will es für mich glauben, Gottes unbegrenzte Möglichkeiten können auch in meiner Schwachheit zum Tragen kommen. Seine Größe kann sich auch dort zeigen, wo ich ganz klein bin. Seine Liebe, wo ich immer wieder schuldig werde. Und diesen Gedanken will ich einüben, daran will ich mich gewöhnen. Und ich möchte Sie einladen, euch einladen, das auch zu tun. Das eigene Leben, das eigene Sterben, was ja ansteht, davon formen zu lassen. Von diesem Gedanken, Vater, ich kehre heim zu dir. Ich atme. Ich bin noch am Leben und ich danke dir für dieses Leben. Aber mit jedem Atemzug will ich den letzten Weg schon einüben. Will ich meinen Geist in deine Hände befehlen. Morgens, wenn ich aufstehe und abends, wenn ich mich zur Ruhe lege. Ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Ich will dir vertrauen, so wie Jesus dir vertraute. Ich will alles loslassen und dir anbefehlen. Meine Gedanken, meine Gefühle, mein Tun, das Gelungene ebenso wie das Versagen. In deine Hände lege ich es. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Und wenn es dann so weit ist, wenn meine oder ihre letzte Stunde kommt, wenn wir selber nichts mehr tun und sagen können, dann wird Gott da sein, dann wird Jesus da sein. Es wird auch Angst da sein in diesem Moment und Not, aber in dieser völligen Leere und Ohnmacht des Sterbens wird sich das Geheimnis der Ewigkeit zeigen. Gott wird seine barmherzigen Hände öffnen und er wird deinen Geist und dein ganzes Leben in Empfang nehmen. Er wird dich erlösen, weil er treu ist, weil er zu dem steht, was er verheißen hat. Dann, glaube ich, wird dieser Friede einkehren, dieser Friede, den die Welt nicht kennt und von dem dieses Wort am Kreuz eine Vorahnung gab. Dann, das glaube ich, wird das Leben beginnen, und das ist das Geheimnis des Kreuzes. Gott segne uns dazu. Amen. Ich möchte noch ein Choral spielen und ich lese den Text dazu. Mein Lebetage will ich dich, Jesus, aus meinem Sinn nicht lassen. Dich will ich stets, gleich wie du mich, mit Liebesarmen fassen. Du sollst sein meines Herzens Licht, und wenn mein Herz in Stücke bricht, sollst du mein Herze bleiben. Ich will mich dir, mein höchster Ruhm, hiermit zu deinem Eigentum beständiglich verschreiben. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.